In der heutigen Folge von Angehört, es ist übrigens die Nummer 99 der regulären Angehört-Folgen. In der heutigen Episode greife ich mal ein Thema auf, was bisher in Angehört noch gar keine Rolle gespielt hat. Es ist ein Thema, das auch aus dem Kreise meiner HörerInnen stammt. Und zwar geht es um das Thema Autismus-Spektrum-Störungen. Und da ich mich damit nicht so gut auskenne, habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die uns in dieses Thema einführen wird und die auf ganz besondere Art und Weise, und was das bedeutet, erfahrt ihr gleich, das Thema für uns auskleiden wird. Also bleib dran, wenn dich das Thema Autismus-Spektrum-Störungen auch unter dem Aspekt des Angehörigseins interessiert.
Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge.
Ja, heute ist bei mir zu Gast Dr. Christine Preismann. Sie ist Ärztin und Psychotherapeutin in eigener Praxis in der Nähe von Darmstadt und engagiert sich seit vielen Jahren auf vielfältige Weise für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Sie bietet beispielsweise Seminare an zum Thema, und zwar nicht nur für Fachgruppen, sondern auch für Betroffene und Angehörige. Und das ist ja unser Thema, die Angehörigen. Außerdem hat sie Bücher geschrieben zum Thema, wie zum Beispiel das Buch mit Autismus leben, das bereits in der 4. Auflage erschienen ist. Und sie ist selber von Autismus betroffen. Und das macht sie zur Expertin auf mehreren Ebenen, nämlich eben als Betroffene und als Fachfrau, als Ärztin und Psychotherapeutin. Herzlich willkommen hier bei Angehört. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Frau Dr. Preismann.
Ja, vielen Dank, liebe Frau Fahnemann. Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Ich schlage vor, dass wir einfach mal einsteigen mit ein bisschen Einordnung und Erklärung. Was versteht man unter Autismus-Spektrum-Störungen? Kann man das überhaupt in ein paar Sätzen erklären?
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ein Vortrag für sich als solcher schon, ja. Also schon die Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung macht eben deutlich, dass wir es mit einem ganz breiten Spektrum zu tun haben, mit einem ganz breiten Spektrum von Menschen mit unterschiedlichen Auffälligkeiten. Auf der einen Seite der sogenannte frühkindliche Autismus, eben oft auch mit der schweren Mehrfachbeeinträchtigung, manchmal auch mit der kognitiven Beeinträchtigung. Und auf der anderen Seite des Spektrums dann eher das Asperger-Syndrom, auch mit fließendem Übergang, auch in das, was man so als normal bezeichnen würde. Und dazwischen gibt es eben alle nur denkbaren Zwischenformen. Allen gemeinsam sind Auffälligkeiten im Sozialkontakt, in der sozialen Interaktion. Und eben ganz große Schwierigkeiten mit Veränderungen, mit allem Neuen, mit allem Ungewohnten, Unbekannten. Und das große Bedürfnis nach Routinen, nach Ritualen, nach Gleichförmigkeit und Vorhersehbarkeit.
Ja, ich habe immer so den Eindruck, dass, ich kenne mich ja nicht so gut aus in dem Thema Autismus, dass der Asperger-Autismus ist für mich der einzige, der so mit einem extra Namen verbunden ist. Aber Sie haben gerade den frühkindlichen Autismus genannt. Das wäre praktisch auch eine extra Spezialbezeichnung. Kann man das so sagen?
Genau. Man unterscheidet im Wesentlichen drei Formen. Den frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom und den atypischen Autismus. Der frühkindliche Autismus unterscheidet sich vom Asperger-Syndrom zum einen durch die Intelligenz, die beim Asperger-Syndrom mindestens durchschnittlich sein muss. Und durch die Sprachentwicklung, das heißt, bei einem Asperger-Syndrom fehlt die Sprachentwicklungsverzögerung. Und das sind so die beiden Unterscheidungskriterien. Noch nach wie vor haben wir ja in Deutschland den ICD-10, nachdem wir Diagnosen klassifizieren, sodass wir nach wie vor auch eine Unterteilung dieser einzelnen Formen haben. Beim atypischen Autismus ist es dann so, dass nicht alle Diagnosekriterien vorliegen müssen. Aber ja, es ist, wie Sie schon sagen, es ist auch für Fachpersonen oft schwierig abzugrenzen und deswegen ist man mit der neuen Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung meist auch auf der sicheren Seite, die sich dann im neuen Klassifikationssystem im ICD-11, das wir irgendwann demnächst erwarten, dann auch so abbilden wird.
Das heißt, wenn Sie sagen, ist auch für Fachgruppen nicht immer so leicht zu erkennen, die Diagnostik ist nicht so ganz einfach, höre ich daraus.
Das ist richtig, ja. Beim Kindern und Jugendlichen ist es so, dass wir eine standardisierte Diagnostik haben mit einem Interview mit den Eltern und mit einer standardisierten Situation mit dem Kind selbst oder dem Jugendlichen, je nach Lebensalter in unterschiedlichen Modulen. Das können dann soziale Situationen sein, die man eben nachspielt oder bei älteren Jugendlichen dann auch einfach eine Interviewsituation. Das ist standardisiert bis zum Alter von 18 Jahren und danach dann eben nicht mehr. Und bei Erwachsenen ist es nicht so ganz leicht, ja.
Das heißt auch, dass es Erwachsene gibt, die, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht diagnostiziert sind und die trotzdem einen Asperger, wie sagt man da, einen Asperger haben, ein Asperger-Syndrom
Asperger-Autismus
haben,
haben, ja.
einen Autismus haben, ja.
Ja, es wird noch ganz viele geben und es wird auch noch eine ganze Weile so sein. Man kennt ja erst autistische Störungen seit 20, 25 Jahren, so im größeren Umfang in ganz Europa übrigens. Das heißt, alle Menschen, die davor eben in der Kindheit, in der Jugend auffällig waren, wie auch ich selbst, die konnten damals noch keine Diagnose bekommen, weil es diesen Begriff so noch nicht gab oder weil das zumindest noch nicht bekannt war in Fachkreisen. Und deswegen haben wir einfach noch einige Jahre, denke ich, der diagnostischen, ja, Nachdiagnostizierzeit quasi, wenn man das mal so nennen möchte, wo man einfach das nachholt, was eben bis dato nicht geschehen ist. Ich selbst sehe in meiner Praxis ganz viele Patienten auch mit wirklich schweren Beeinträchtigungen, die schon in den 40ern manchmal auch noch älter sind. Wo man heute sagen muss, mit diesen Auffälligkeiten würden die heute ganz selbstverständlich im Kindesalter eine Diagnose bekommen, aber das konnte man damals eben nicht tun.
Das heißt, die Menschen, die nicht diagnostiziert sind, die merken vielleicht auch an sich selber oder auch das Umfeld merkt, da ist irgendwie was, ich sage jetzt mal pauschal anders und können das selber nicht so einordnen und verstehen sich vielleicht selber auch nicht so, was mit ihnen los ist. Kann man das so sagen?
Ja, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite sind die eben wirklich auch häufig sehr eingeschränkt in verschiedenen Lebensbereichen. Bei mir in der Praxis kommen eben ganz viele Patienten so am Übergang von der Schule in den Beruf. Die Schule mag oft schwierig sein, aber sie gibt eben doch noch eine gewisse Struktur vor und man braucht eben auch nicht so viel Eigenständigkeit, wie das dann später im Berufsleben der Fall ist. Ich habe gerade heute wieder einen jungen Patienten gehabt mit Anfang 20, der eben beruflich bislang nicht auf die Füße gekommen ist nach der mittleren Reife, weil er einfach nicht diese Selbstständigkeit hat, sich um irgendwas Berufliches zu kümmern. Verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten sind gescheitert. Und so ist es ganz häufig bei den Patienten, die zu mir kommen, wo man einfach merkt, es ist nicht nur so das Erleben, ich bin anders, sondern es sind auch wirklich massive Beeinträchtigungen so im Alltag.
Ja, Sie sagten ja gerade auch die Schwierigkeit auf neue Umstände, neue Situationen. Und das sind ja manchmal auch sogar Kleinigkeiten im Alltag, die sich verändern, dass es da Schwierigkeiten ab in der Adaption gibt, also in der Anpassung daran. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, im Berufsleben, wo ich eben nicht so eine starke äußere Struktur habe, dass das auch etwas ist, was dann schwerfällt wahrscheinlich, ne? Weil die Menschen dann sehr
Ja.
viel selbstständiger planen, denken und handeln müssen. Das ist das,
Genau.
was ich.
Viele machen dann als erstes ein Praktikum, vielleicht auch ein freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr. Da gibt es ja heute einige Möglichkeiten. Und da funktioniert es noch einigermaßen, weil da eben nur wenig Eigeninitiative gefordert ist, ne? Aber später dann in der Ausbildung oder im Berufsalltag ist es eben doch so, dass man eher selbstständiger sein muss. Und da stoßen viele Menschen dann einfach an ihre Grenzen.
Sie haben ja auch die Innenansicht. Sozusagen, kann man nicht Betroffenen vermitteln, ich sage jetzt mal ganz platt, wie sich das anfühlt.
Das ist natürlich schwierig. Dieses das sich anfühlen betrifft ja quasi das gesamte Leben und das lässt sich sicher nicht in zwei Sätze fassen. Ich sag's mal andersrum, es war eine große Erleichterung, als es dann eine Diagnose gab und als man wusste, es ist nicht alles fehlender Wille, es ist nicht alles Unvermögen, wie man vorher oft genug gesagt bekommt. Und ich glaube, so hat sich das früher angefühlt. Es hat sich ganz vieles nach Unvermögen angefühlt. In der
Auch
Schule,
bei
wenn
den
man
Betroffenen selber, dass sie so dachten,
genau.
ich bin einfach zu dumm, zu unfähig oder sowas in der Richtung.
Und das wird einem auch so vermittelt, ne? Das hat man mir in der Schule auch immer wieder so gesagt. Ach, lass das mit dem Medizinstudium, du bist viel zu faul und auch längst nicht intelligent genug dafür. So bekam ich das in der Schule immer wieder vermittelt. Gott sei Dank waren meine Eltern anders, haben mich unterstützt. Ja, sonst wäre das alles anders gekommen. Also ich glaube, es fühlt sich tatsächlich so an, dass man sich immer wieder unverstanden fühlt, dass man immer wieder das Gefühl hat, alle halten mich für dumm. Vielleicht bin ich wirklich dumm.
Wenn so viele das sagen, wird schon was dran sein, so ungefähr, ne? Wir übernehmen ja gerne so Fremdzuschreibungen, die uns entgegengebracht werden. Und vor allen
Ja.
Dingen, wenn es so von klein auf passiert, ne?
Ja.
Genau. Dass Sie sagen, eine Diagnose bringt Erleichterung, dann also wahrscheinlich auch nicht nur bei den Patienten, bei den Betroffenen, sondern auch beim Umfeld, weil sich vieles dann plötzlich erklären lässt.
Ja, natürlich. Auch viele Eltern beschreiben das so, dass es eben eine Erleichterung ist, zu erfahren, dass es keine Erziehungsfehler waren, die das Kind eben so werden ließen. Das wird einem ja häufig vermittelt. Ihr habt irgendwas falsch gemacht in der Erziehung. Macht das so, macht dieses so, macht jenes anders. Da gibt es ganz viele Beispiele, was die Eltern immer wieder beschreiben, was ihnen gesagt werde. Ernähr dich anders, mach mehr Sport, kümmere dich besser oder schlechter um die Kinder und wie auch immer.
Und jetzt haben wir eine Diagnose. Wie geht es denn dann weiter? Gibt es sowas wie eine Therapie?
Also es gibt zum einen die autismusspezifische Therapie in einem entsprechenden Autismustherapieinstitut, wo man eben ganz gezielt an den speziellen Auffälligkeiten arbeitet, wo man also lernt, mit Veränderungen umzugehen, wo man lernt, wie kann ich gut mit anderen Menschen in Kontakt kommen und eben so diese Dinge, die ganz individuell schwierig sind. Auch jeder autistische Mensch hat da so ein bisschen ganz unterschiedliche Ausprägungen der jeweiligen Schwierigkeiten. Deswegen ist auch das sehr individuell. Das ist die autismusspezifische Therapie, die gibt es nicht sehr oft. Dementsprechend sind da lange Wartezeiten zu erwarten. Und ich vermittle immer wieder gerne den Familien, dass es häufig notwendig ist, dann eben vorher noch mal eine andere Lösung zu finden. Sei es eine Psychotherapie, die oft eine gute Unterstützung sein kann, sei es eine Ergotherapie. Ich habe Patienten auch mit ganz vielen anderen Therapieformen, Kunst, kreativtherapeutische Techniken, auch Körpertherapien, auch tiergestützte Therapien. Also da gibt es ja ganz doch unterschiedliche Möglichkeiten.
Und es geht dann darum, was zu fördern. Wenn wir sagen, Struktur ist etwas Wichtiges, soziale Interaktion ist etwas, was schwerfällt häufig. Was genau passiert dann in diesen Therapien? Worauf zielen die ab?
Also wenn man so mal die ganz übergeordneten Ziele nimmt, dann muss man sagen, diese Therapieformen zielen darauf ab, ein schöneres Leben zu ermöglichen und ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen. Das sind eigentlich so die grundlegenden Ziele. Es geht nicht darum, Menschen mit Autismus allen anderen anzugleichen. Das ist was, was viele betroffene Menschen fälschlicherweise befürchten, dass der Therapeut versuchen könnte, sie normal zu machen, dass er sagt, das macht man einfach so, dieses macht man einfach anders. Sondern es geht darum, wie kann ich für mich eine befriedigende Situation finden? Wie kann ich für mich ein schönes Leben führen? Wie kann ich mich leichter tun im Kontakt mit anderen? Das sind so die Ziele.
Es scheint mir ja eine ganz wichtige Differenzierung, ne? Es ist dann wirklich sehr klienten- oder patientenzentriert, ne? Es geht hier um dich und nicht darum, dich zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft, was auch immer das ist, zu machen.
Auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig zu vermitteln. Es geht um dein Leben. Es geht darum, dass du gut leben kannst, ne? Und natürlich kommen dann auch solche Ziele auf, die ja auch die betroffenen Menschen selbst haben. Wenn man Erwachsene fragt, was ist ihnen wichtig im Leben, erwachsene Menschen mit Autismus, was würden sie in der Therapie für sich verbessern wollen, dann kommt an vorderster Front kommen zwei Bereiche mit großem Abstand zu allen weiteren. Und das sind einmal Arbeit und Beruf und zum anderen Freundschaft und Beziehungen. Und das zeigt ja schon, dass die Menschen schon auch entsprechende Bereiche für sich im Leben verbessern möchten, dass sie also nicht nur ein schönes Leben haben wollen, irgendwie da rumbummeln wollen, sondern dass sie auch ganz gezielt versuchen, sich in den Bereichen zu verbessern, die ihnen wichtig sind.
Und da spielt Freundschaft und Beziehung auch, auch aus eigenem Wunsch heraus eine Rolle. Also der Autist, also ich tue das mal so in Anführungsstriche, weil das sind ja individuelle Persönlichkeiten, ist also nicht unbedingt der Nerd, der, weiß ich nicht, ganz toll ist im Entwickeln von Computerprogrammen und auch sich für sonst nichts interessiert, sondern Sie stellen schon fest, da gibt es Wünsche nach eben dieser Interaktion, nach einer Verbesserung der sozialen Interaktion, damit eben Beziehungen und Freundschaften geführt werden können. Ist das richtig?
Das stimmt so, ja. Ich habe einige ganz wenige Patienten, das sind vielleicht 1, 2, 3%, aber mehr ist es nicht, von Patienten, die sich tatsächlich nicht für Beziehungen interessieren.
Wenn wir jetzt mal auf die Angehörigen schauen, weil wenn wir sagen, auch der Wunsch nach Beziehung ist da, der Wunsch nach Freundschaft, dann sind wir ja auch im Bereich der An- und Zugehörigen. Bei Angehörigen habe ich das Gefühl, da wird häufig so auf die Eltern geschaut, natürlich gerade wenn Kinder betroffen und auch diagnostiziert werden. Und bei erwachsenen Menschen, da geht es ja dann eher in Richtung Freundschaft und auch Beziehung. Und dieses Thema, sage ich nochmal dazu, kam ja auch aus dem Kreis meiner HörerInnen. Und da geht es um das Thema Beziehung. Was wäre denn wichtig für Angehörige? Wir können ja bei den Eltern mal anfangen zu wissen, jetzt habe ich ein diagnostiziertes Kind oder jugendliches Kind. Wie geht es für mich als Eltern jetzt weiter? Und danach können wir vielleicht mal auf das Beziehungsthema schauen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich empfehle den Eltern immer, sich in einem Autismusverband zusammenzuschließen, um dort eben auch Kontakte knüpfen zu können zu anderen Eltern, vielleicht in Selbsthilfegruppen oder sich dort die Möglichkeit für eine Beratung zu holen. Denn all die anderen Eltern haben eben die Schwierigkeiten, denen Eltern begegnen mit autistischen Kindern, die haben die ja auch durchmachen müssen. Also sei es Hilfen für die Schule zu entwickeln, sei es Hilfen für Arbeit und Beruf zu entwickeln, für das Studium. Das kennen Eltern anderer autistischer Kinder genauso. Und dann ist es oft sehr hilfreich, wenn man da wirklich Leute hat, mit denen man sich austauschen kann. Das ist so das, was ich eigentlich allen Angehörigen als erstes empfehle, sei es den Eltern oder auch den Partnern oder anderen Angehörigen.
Und die gibt es auch für Beziehungspartner. Da gibt es auch entsprechende Gruppen, Fragezeichen.
Ja, die gibt es auch. Die gibt es noch nicht so zahlreich, aber die kommen immer mehr auf. Und diese Autismusverbände, die sind natürlich für alle Angehörigen offen. Also da sind auch Partner gern gesehen, ja. Einzelne Selbsthilfegruppen gibt es auch schon für Partner autistischer Menschen.
Das ist ja eine wichtige Botschaft, weil häufig ist es ja einmal eine Erleichterung für Angehörige zu sehen, aber es gibt auch noch andere Menschen, die das Gleiche erleben wie ich. Und gemeinsam kann man sich da ja auch stärken und gemeinsam kann man vielleicht manchmal auch noch anders Informationen holen. Sie geben ja Seminare auch, wo auch Angehörige angesprochen werden. Geht es da auch um dieses Thema Freundschaft, Beziehung und also auch nicht nur Eltern?
Natürlich, natürlich, um den ganz großen Rundumschlag aller Lebensbereiche, Freundschaft, Leben, Alltag, Arbeit und Beruf, Schule, ja, aber eben auch verschiedene Therapiemöglichkeiten. Und auch in meiner Praxis habe ich immer wieder auch mit Angehörigen zu tun. Manchmal empfehle ich auch oder biete ich den Patienten auch an, dass sie ruhig zu einer Sitzung auch mal Angehörige mitbringen können. Weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass man viel zu einem besseren Verständnis beitragen kann. Häufig gibt es Missverständnisse. Und wenn Angehörige erfahren, dass es eben kein böser Wille ist, dass nichts mit Provokation zu tun hat, ja, unsere Verhaltensweisen nicht mit Provokation zu tun haben, sondern eben auf Missverständnissen beruhen, dann kann man das ganz anders einschätzen.
Und bekommen Angehörige, die dann auch mal mitgebracht werden. Ich finde das im Übrigen auch bei anderen psychischen Erkrankungen wichtig. Angehörige ist leider noch so ein bisschen unterentwickelt, Angehörige mit einzubeziehen.
Ja.
Können die dann auch ihre eigenen Sorgen da mal mit einbringen? Also die Sorgen, die jetzt durch den Umgang mit einer betroffenen Person entstehen, die Belastungen.
Selbstverständlich können die das. Also ich habe auch Angehörige in meiner Behandlung. Biete auch Therapien für Angehörige an. Und manche haben tatsächlich auch einen entsprechenden therapeutischen Bedarf, weil das Leben mit einem autistischen Kind natürlich immer wieder auch anstrengend und schwierig ist, gar keine Frage.
Wenn ich jetzt mal auf Beziehungspartner, Partnerin schaue, worauf sollte ich mich einstellen? Und auch das können wir natürlich nicht allgemein beantworten, aber so im Groben vielleicht. Wenn ich eine Beziehung eingehe mit einem Menschen, der zum Beispiel Asperger-Syndrom hat.
Was ich immer ganz wichtig finde, ist, häufig kann die Liebe nicht so gezeigt werden, wie man das üblicherweise erwartet. Viele autistische Menschen beschreiben, sie tun dann eher irgendwas für ihren Partner, um ihm zu zeigen, dass sie ihn gern haben. Sie stauben für ihn ab, sie putzen ihm das Auto oder irgendwie sowas, ne? Und das muss man natürlich verstehen, dass das ein Liebesbeweis ist und dann eben nicht darauf warten, dass man häufig gesagt bekommt, ich liebe dich oder der autistische Mann dann jede Woche mit einem Blumenstrauß dasteht. Das wird er vielleicht machen, weil er es gelernt hat, vielleicht aber eben auch nicht, weil er nicht weiß, dass das anderen wichtig ist. Und das empfehle ich immer wieder auch rückzumelden, was sie sich wünschen, weil wir es eben oft nicht so intuitiv erahnen können.
Also, dass Angehörige das zur Sprache bringen und sagen, ich würde mir von dir wünschen, dass
Genau.
du mich mal in den Arm nimmst, zum Beispiel. Das ist ja so ein
Genau.
typischer Wunsch. Man möchte gerne genau auch die Zuneigung gezeigt bekommen. Und da habe ich schon öfter von Angehörigen gehört, ja, wenn ich jetzt aber meinem Mann sage, nimm mich doch mal in den Arm, das ist ja auch bei Menschen mit Depressionen manchmal etwas eingeschränkt, das zu zeigen. Dann ist es doch nicht so viel wert. Ich glaube, davon muss man sich ein bisschen verabschieden, ne? Sondern einfach verstehen, das ist wie eine andere Sprache, die man lernen muss. Kann man das so sagen?
Ja, so habe ich das noch nie bedacht, dass man das so denken könnte. Das wäre nicht so viel wert. Okay.
Ja, weil dann habe ich ihn ja dazu auffordern müssen. Er ist nicht selber auf die Idee gekommen. Das ist so das, was dahinter steckt. Also ich spreche ja. Die Menschen, die zu mir kommen, sind ja Angehörige und dann höre ich diese Seite sehr häufig. Also was ich gerade, was Sie sagten, ein autistischer Mensch, der tut dann lieber was. Also der geht so, tut einen netten Gefallen oder so und also abstauben oder irgendwie, ne? Und da ist es meine Aufgabe als Partnerin zum Beispiel zu verstehen, das ist die Sprache der Liebe
Genau,
meines autistischen
genau,
Partners.
genau. Und das ist eben was man häufig so im Miteinander dann für sich erarbeiten kann, dass man das besser versteht, dass das eben kein böser Wille ist, ne?
Und könnte, auch das wird natürlich sehr individuell, sehr unterschiedlich sein, der autistische Partner sozusagen das auch erklären und sagen, das ist eben meine Art, das zu zeigen, weil ich weiß sonst gar nicht, was du von mir willst oder so in der Richtung. Ist
Ja, wobei
das.
er das möglicherweise nicht von sich aus tun wird, weil er eben nicht weiß, dass andere Menschen andere Wünsche haben könnten, ne? Es gab mal vor ein paar Jahren ein Buch, das hieß Ein Kaktus zum Valentinstag von einem autistischen Mann, der eben seiner Frau irgendwann zum Valentinstag einen Kaktus geschenkt hat, weil er sich dachte, damit hat sie weniger Arbeit, den muss sie nicht so oft gießen. Sie selbst hätte sich viel lieber irgendwas Blühendes
Ja.
gewünscht und das muss man dann eben mitteilen und nicht enttäuscht sein über den Kaktus, ne?
Ja. Wobei ich ja auch diese Erklärung, wenn die dann so mitgeliefert wird, schon wieder
Ja.
ganz anrührend finde, weil das ist ja so weit mitgedacht
Genau.
im Grunde genommen.
Und das ist natürlich auch ein häufiges Thema, das man häufig verwechselt und häufig missversteht. Man könnte sagen, Wir sind nicht empathisch, ne? Darum geht es ja oft. Autistische Menschen haben nur wenig Empathie, haben keine Empathie. Ich halte immer wieder dagegen, dass es in vielen Fällen Missverständnisse sind, die eben so wirken, als hätten wir keine Empathie.
Ich glaube, wenn ich das so zu meinem Grundgedanken mache, wenn ich jetzt Partnerin eines autistischen Mannes wäre, dann könnte mir das, kann ich mir vorstellen, ganz gut helfen, zu wissen, das ist nicht Empathielosigkeit, das ist
Ja.
einfach anders. Und eine andere Sicht auf die Dinge im Grunde. Also ich finde das Beispiel mit dem Kaktus, das zeigt ja eine völlig andere Sicht als, also eine Rose, die lässt dann vielleicht sogar ihre Blütenblätter fallen, dann muss ich die wegräumen. Also vielleicht sind ja sogar solche Gedanken. Und ein Kaktus, der freut sich, wenn er einmal im Jahr gegossen
Genau,
wird. Da hat
genau,
meine Frau gar
genau.
keine Arbeit
Ja.
mit. Genau, ne? Und auch das ist ja eine Empathie in ganz eigener Art.
Das ist eigentlich ein Beispiel für Empathie, aber das muss man natürlich erst mal erkennen. Und ich glaube, so ist es ganz oft, ja.
Und könnte ein Partner oder eine Partnerin den autistischen Part der Beziehung fragen oder auffordern, erklär dich mir mal, gib mir mal so eine Art Gebrauchsanleitung für dich? Oder ist das dann,
Das
hä,
ist
was
natürlich
soll
sehr
das denn
pauschal
jetzt?
formuliert, ne? So pauschal würde ich das nicht formulieren. So weit reflektieren kann das nicht jeder. Ich würde ganz gezielt fragen an dieser oder jener Stelle, wenn einem irgendwas nicht klar ist. Das empfehle ich immer. Verhaltensweisen, die man nicht verstehen kann, zu hinterfragen. Aber jetzt nicht irgendein schlechtes, einen schlechten Willen davon, in dieser Hinsicht dann zu erwarten, zu vermuten. Das finde ich nicht richtig.
Nee, das wäre so eine
Genau.
falsche Grundmelodie, ne? Sondern lieber also echt,
Genau,
echt
genau,
interessiert sein. Ne?
genau.
Was steckt da jetzt hinter? Ja. Gibt es auch Beziehungen, ist Ihnen das schon begegnet, wo so eine Art Betreuer-Betreuten Situation sich einschleicht? Weil das gibt es so bei anderen psychischen Erkrankungen schon mal, dass die nicht betroffenen Partner in so eine Pfleger- oder Pflegerinnenrolle rutschen.
Ja, habe ich immer mal wieder in der Praxis erlebt, ja, muss ich so sagen.
Wie kann man das verhindern?
Wie kann man das verhindern, indem es gute andere Hilfsangebote gibt? Weil eigentlich sollte ein Partner ja nicht ein Betreuer sein müssen, dann leidet ja die Beziehung. So ähnlich sage ich das auch den Eltern. Eigentlich sollten auch Eltern nicht Therapeuten ihres Kindes sein, ne? Eltern sind Eltern. Und sollten sich für das Therapeutische andere Fachkräfte an Land ziehen, weil auch dazu braucht es eine andere Form von Beziehung als das Elternsein.
Und ich könnte mir vorstellen, den Partner auch heranzuziehen also zu sagen, hier, wenn wir zusammen leben, Hausarbeit ist oder was auch immer hier an Aufgaben anfällt, ist gemeinsame Sache und ich mache das nicht alles alleine oder so. Ne? Also
Ist
durchaus
auch nicht die
auch.
Frage, weshalb sollte autistischer Mensch nicht mithelfen bei der Hausarbeit.
Also die Situation ist da, also ich weiß es, wenn bei Depressiverkrankten, dass die ja manchmal so kraftlos sind und dann nicht mehr so viel machen können. Und da sagt man ja auch, nee, fordere den Partner trotzdem weiterhin, weil das behält ja auch die Augenhöhle
Ja.
bei, ne? Und also eine Beteiligung an der Beziehungsarbeit
Auf jeden Fall.
sozusagen wäre da auch ein
Auf jeden Fall. Es gibt
wichtiger
natürlich Zeiten,
Hinweis,
in
ne?
denen es einem vielleicht nicht gut geht in der akuten Depression. Da wird man möglicherweise für eine Zeit lang eben mal weniger machen können. Ne? Aber prinzipiell, meine Patienten sagen mir eigentlich schon, dass sie irgendeine Art von Hausarbeit immer ganz gerne machen. Viele legen gern die Wäsche zusammen, viele bügeln gerne. So diese strukturierte Arbeit, die routinierte Arbeit ist ja was, was vielen autistischen Menschen auch sehr entgegenkommt. Ne? Viele haben es gern sauber und machen gern sauber.
Ich würde gerne auf ein Thema noch eingehen, weil ich manchmal so den Eindruck habe, so in der Populärliteratur oder auch in Filmen, dass das Asperger-Syndrom gerade auch so eine spezielle Faszination ausübt. Stichwort Inselbegabung. Das ist natürlich faszinierend, wenn jemand, weiß ich nicht, einen Blick auf ein Bild wirft und das dann aus dem Kopf in allen Details nachzeichnen kann oder so, um mal so ein Beispiel zu nennen. Das ist aber nicht etwas, was jeder Mensch mit Asperger Autismus mitbringt, so eine ganz besondere Inselbegabung, oder?
Nein, nein, um Gottes Willen. Ein ganz kleiner Anteil von Menschen mit Autismus hat eine Inselbegabung. Man spricht von etwa 5 bis 8%, die eine Inselbegabung haben. Aber ja, das sind natürlich medienwirksame Beispiele, ne? Die Menschen, die über eine Stadt fliegen, die Stadt aus der Erinnerung aufzeichnen oder die Zahl Pi auf 10.000 Stellen nach dem Komma auswendig können. Aber das ist nicht der Autismus, das darf man nicht verwechseln.
Damit tut man den Menschen wahrscheinlich auch Unrecht, ne? Weil wenn Sie sagten es ja gerade auch bei der Therapie, es geht darum, den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und nicht hervorzuheben, was für tolle Dinge die können, weil Sie sagen gerade, das ist einfach nur ein kleiner Teil und das, ja, das gibt es, aber das ist nicht unbedingt die Regel. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der Autist ist, sagt, ja, das ist auch ein Bestandteil oder ein Teil meiner Persönlichkeit, aber ansonsten bin ich ein ganz normaler Mensch. Oder
das ist
so
auf der einen Seite, so wie Sie sagen, auf der anderen Seite verkennt man dadurch eben häufig auch das Leid, ne? Was man da nicht genug würdigt, finde ich. Wir sind nicht tolle und abgehobene Menschen, wir sind, ja, wie Sie schon sagen, ganz normale Menschen, die aber schon oft einen erheblichen Leidensdruck haben, weil es einfach ganz viele Schwierigkeiten gibt im Alltag.
Auf der Internetseite des Bundesverbandes Autismus Deutschland e.V., da, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, da sind zwei Videos verlinkt, die, glaube ich, ganz gut klar machen, was unter Umständen jemand mit Autismus, wie er so seine Umwelt erlebt. Das eine ist eins ganz ohne Bild, das ist eigentlich nur eine Audiospur und zwar wirklich eine Kakophonie von Geräuschen, wo ich so, als ich mir das angehört habe, dachte, oh Gott, wenn das immer so ist, dann würde ich wahnsinnig werden. Und das andere ist ein Gang über eine Straße, einmal so gefilmt, wie ich als jemand, der eben nicht autistisch ist, das wahrnimmt, also wo ich sagen würde, ja, wenn ich die Straße runtergehe, ist es genau das, was ich wahrnehme und sehe. Und dann einmal aus Sicht eines Menschen mit Autismus, wo eben jeder Zigarettenstummel auf der Erde, jeder Kanaldeckel ablenkt, jede Lücke in der Hecke und so weiter und wo auch alle Farben viel greller sind und ganz helles Licht. Also kann man sagen, ist das so eine ganz gute Referenz, um sich so einen Mini-Eindruck mal zu verschaffen als Nicht-Betroffener?
Die meisten autistischen Menschen sind überempfindlich bezüglich Sinnesreizen und dann fühlt sich das häufig genauso an, ja. Es ist nicht restlos bei jedem der Fall, aber bei den allermeisten, man schätzt so 85 bis 90%, dass da eine Überempfindlichkeit vorliegt. Und das ist eben häufig auch das, was das Leben am meisten beeinträchtigt. Denn wenn man aus dem Haus geht und alle Reize, alle Störreize gleich laut wahrnimmt, gleich intensiv wahrnimmt, dann ist es eben oft gar nicht mehr möglich, sich auf ein wichtiges Thema zu konzentrieren.
Und dann wird auch verständlich, warum Änderungen in einer täglichen Routine oder das Ummöblieren des Wohnzimmers alleine schon zu so viel Verwirrung führen kann.
Ein ganz hohes Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis ist da so das Stichwort. Das ist eigentlich bei fast jedem autistischen Menschen vorliegend.
Wenn Sie so zum Schluss noch einen oder vielleicht zwei oder drei Hinweise, Ratschläge sozusagen an Angehörige hätten, was wäre das? Ich meine, wir haben ja einiges schon berührt, aber vielleicht.
Also wichtig ist mir immer, sich zusammenzuschließen in den Autismusverbänden, um eben nicht nur für das eigene Kind, für den eigenen Angehörigen eine gute Situation zu schaffen, sondern auch mitzuhelfen, dass der Autismus insgesamt bekannter wird, dass die Vorsitzenden von unserem Bundesverband sich dann eben auch dafür einsetzen können, auch politisch aktiv zu werden. Wenn die sagen können, wir sind 500.000 Menschen in Deutschland oder 800.000 oder wie viele, dann hat es ein anderes Gewicht, als wenn sie sagen müssten, in unseren Verbänden sind 500 Leute organisiert, ne? Das ist so das eine. Zum anderen kriegt man dadurch natürlich auch selbst ganz viele Hilfen. Ich finde es immer wichtig, nicht aufzugeben. Ich finde es immer wichtig, individuelle Hilfen für sich zu finden. und eben aus Sicht der Angehörigen dann auch das Kind zu unterstützen, individuelle Hilfen zu suchen. Nicht die Ziele, die für alle anderen passen, die müssen dann auch für das eigene Kind passen. Manchmal muss man dann eben auch ein bisschen auf anderen Wegen schauen. Das merke ich auch immer wieder, wenn es bei meinen Patienten dann so in den Beruf geht, wo manche wirklich auch in außergewöhnlichen Bereichen dann ihr Glück gefunden haben. Ja, und zum anderen finde ich es wichtig, dass man tatsächlich auch im unmittelbaren Umfeld so ein bisschen dabei mithilft, Situation verbessert. Viele Eltern sagen mir, Mensch, es gibt so wenig Hilfen. Und dann halte ich immer entgegen, dann müssen sie mithelfen, dass diese Hilfen irgendwann da sind, ne? Ich selbst war damals in der Situation, wo es noch ganz wenig in Deutschland gab, als ich damit begann, mich damit zu beschäftigen. Es gab kein Buch zum Thema Autismus, so wie ich es mir vorgestellt habe, also habe ich es halt geschrieben. Später habe ich mir gedacht, es gibt kein Buch zum Thema Autismus bei Mädchen und Frauen, dann muss ich es eben schreiben. Und vieles muss man einfach tatsächlich auch ein bisschen mit Unterstützung selbst angehen. Wir können so viel tun. Wir können all die Menschen, die uns im Alltag begegnen, Verkäufer, Ärzte, ja, Zahnärzte, Gynäkologen, alle, die es interessiert oder eben auch nicht interessiert, über das Thema Autismus informieren. Denn erst dann haben wir irgendwann die Situation, die wir uns auch wirklich alle wünschen.
Das finde ich ist ein richtig guter Punkt, weil die ganzen Patientenverbände oder Angehörigenverbände für auch andere Störungen oder Erkrankungen, die es gibt, sind ja irgendwann mal entstanden, weil
Genau.
irgendjemand aktiv geworden ist. Und abzuwarten oder zu gucken, es gibt ja nichts, was ja auch in dem Fall nicht ganz stimmt, aber ja, wenn man da stehen bleibt, dann wird es auch nie was geben. Also das finde ich einen guten Punkt zu sagen, dann selber aktiv werden. Und darüber bekommt man ja dann auch interessante Kontakte und
Auf jeden
erweitert
Fall,
sein
ja.
Wissen,
Und das
denke ich
beschreiben auch
mal.
viele Eltern so, dass
Ja.
die Beschäftigung mit dem Thema in den Verbänden dann eben nicht nur Arbeit und Zeit kostet, sondern dass sie auch ganz viel Kraft zurückbringt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Was haben wir vergessen? Wahrscheinlich fällt mir danach noch sehr vieles ein, was ich noch hätte sagen können. So ist das meistens. Ich glaube, das Wichtigste haben wir erwähnt. Für die autistischen Menschen finde ich es immer wichtig, nicht aufzugeben, ne? Viele müssen sehr kämpfen, um ihre Ziele zu erreichen. Auch ich selbst habe mir meine Ziele größtenteils selbst erarbeitet. Aber das macht dann schon eben auch glücklich und das macht auch dankbar für all die Unterstützung. Und das macht vielleicht auch ein bisschen glücklicher, als wenn einem alles so in den Schoß gelegt wird.
Ja, das wäre ja so das Stichwort Selbstwirksamkeit und das zu erfahren, ne? Und ich denke, je mehr Menschen dazu beitragen, dass solche, ich nenne es mal Phänomene oder Syndrome, Störungen, wie auch immer, bekannt werden, desto mehr kann ja auch Unterstützung dann von außen kommen und so, dass man nicht mehr alles nur aus eigener Kraft erarbeiten muss, sondern auch Hilfe, ja, vielleicht auch ein bisschen einfordern kann bei den
Ja,
Menschen, die
auf
einen
jeden Fall.
umgeben.
Ja.
Ja, prima. Frau Dr. Freismann, ich bin ganz, ganz dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das Thema so ein bisschen einzuführen und auszuführen und uns auch so einen Inneneinblick zu geben und den professionellen Blick natürlich. Und ich hoffe, dass das den HörerInnen dieses Podcasts auch weiterhilft, allen denen, die mit diesem Thema in Berührung kommen. Und wenn man damit selber nicht in Berührung kommt, indirekt manchmal ja doch. Und dann
Genau.
schadet Wissen ja auch nicht. Also ganz herzlichen
Ja,
Dank
vielen
für
Dank
Ihre
auch für die
Zeit.
Anregung und auch von mir an all die Hörer, Hörerinnen dann alles Gute.
Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis an meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wie du siehst an diesem Beispiel, ich greife gerne Themenvorschläge oder Themenwünsche, die von euch kommen, auf. Wenn du so einen Themenwunsch hast oder Themenvorschlag, dann wäre es das Einfachste, du schickst mir eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de und ich melde mich so schnell wie möglich zurück. Entweder mit der Antwort oder das Thema, glaube ich, ist auch für viele andere interessant, deshalb greife ich das gerne auf, oder das kann ich nicht alleine bearbeiten. Da suche ich mir jemanden, der mir so wie in dieser Folge als Experte oder Expertin im Gespräch zur Verfügung steht. Oder aber, das Thema ist vielleicht zu speziell oder zu nischig oder zu persönlich, als dass ich es im Podcast bearbeiten kann. Aber ich lasse dich auf jeden Fall wissen, wie ich damit umgehe. Wenn du dich von mir begleiten lassen möchtest als Angehörige oder Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen, dann reicht es auch, wenn du mir eine E-Mail an die eben genannte Adresse sendest, kontakt@praxisfahnemann.de, und auch da melde ich mich so schnell wie möglich zurück und wir schauen, ob wir miteinander arbeiten möchten. Und jetzt bleibt mir nur noch dir, wie immer, alles Gute zu wünschen, viele gute Momente, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.